Estland, Lettland, Litauen. Wollen Sie mehr wissen und dabei einfach gemütlich zuhören? Die Baltische Stunde ist für Sie da. Alle vier Wochen auf Radio Weser TV und auch im Internet. Willkommen zu einer neuen, frischen Ausgabe der Baltischen Stunde. Heute im Fokus musikalisch steht bei uns Jirmante Vaitkute, Sängerin aus Litauen. Hier zusammen zu hören mit dem Andrei Polevikov Trio und dem Album Upes, also Flüsse. Es geht um Fließendes, es geht um Verbindungen verschiedener Elemente. Und das machen wir uns doch gerne zu eigen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Am Mikrofon Albert Kaspari. Что ж, Роже, жаден мамуже, келькес йоуна мерки. Дар не цикелос, клаусо мамужес, пурдей ей войники. Ой, аши
Ooh.
Irmante Veitkute aus Litauen zusammen mit dem Andrei Polevikov Trio. Eigentlich könnten wir ja die heutige Ausgabe der Baltischen Stunde ganz mit anderer Musik füllen, denn Gesprächsgast ist heute Daina Salane aus Riga, die einen eigenen Musikverlag hat mit Lauska, von dem wir auch schon viele Alben gespielt haben. Aber heute machen wir erstmal ganz in alter Tradition, dass wir mixen, dass wir auch verschiedene Länder vorstellen. Also litauische Musik zu lettischem Musikverlag sozusagen. Daina Salane war schon mal Gast in der Baltischen Stunde. Das ist allerdings schon Jahre her. Da können wir uns schon fast gar nicht mehr dran erinnern. Also ich habe sie einfach nochmal gefragt nach ihren aktuellen Projekten und nach ihrem aktuellen Stand. Sie lebt ja in Lettland. Sie ist geboren in Bremen. Von daher auch eine ganz besondere Person. Das hören wir uns gerne heute nochmal an im Gespräch Daina Salane. Und wir haben ein Buch vorzustellen, von dem schon viele geredet und geschrieben haben. Allerdings eher aus lettischer Sicht. Jelgava 94 ist der Titel und es beschreibt genau das, nämlich das Leben in der lettischen Stadt Jelgava 1994 als Jugendlicher, als Fan von Musikbands, besonders von Heavy Metal und Ähnlichem. Das ist ihr Schwerpunktthema bei Janis Jonevs, dem lettischen Schriftsteller. Er hat Preise gewonnen mit dem Buch und naja, jetzt ist es endlich auf Deutsch erschienen, 2013 in Lettisch und nun endlich in deutscher Sprache vorhanden, nachdem es auch schon verfilmt wurde. Also, wie gesagt, vielfach schon Thema vieler Diskussionen. Heute endlich können wir mitreden und stellen es ausführlich in der Baltischen Stunde vor. Dazu also die Musik von Irmante Veitkute zusammen mit drei Musikern aus Litauen, Denis Murashov am Bass, Andrius Kairis am Schlagzeug und Percussion und ein ganz erfahrener Keyboarder mit Andrei Polevikov, der im Grunde alles spielen kann und hier mit seinem Trio also die Sängerin Girmante unterstützt. Manchmal wird sie eben auch nur Girmante genannt, das ist für Litauerinnen und Litauer schon genug gesagt, um zu wissen, wer gemeint ist. Litauische Volkslieder verflochten mit Jazzmusik, so wird es hier beschrieben, ich denke, das passt auch einigermaßen. Und ein Zitat der Band und von Girmante: Sie denken nämlich, dass eigentlich Volksmusik und Jazz vieles gemeinsam hat, denn auch bei der Volksmusik, nämlich bei den traditionellen Liedern, die ja gar nicht aufgeschrieben wurden, sondern vielfach durch Mundpropaganda immer weiter verbreitet, der nächsten Generation weitergegeben wurden. Es wurde also auch viel improvisiert. Also viele dieser Lieder haben nicht nur eine existierende Variation und dieser Tradition wollen sie sich hier anschließen. Und sie haben sich die Flüsse zum Thema genommen, allerdings nicht die konkreten Flüsse, dass hier alle litauischen Flüsse besungen werden, sondern eher, so wie Girmante es sagt, der Fluss als mystisches und besonderes Objekt in der Kultur und Mythologie verschiedener Kulturen. Der Fluss kann Weg und Leben sein, kann auch Heilung, Reinheit und sogar Magie bedeuten. Ja, also, das ist doch eine Einstimmung auch für weitere Songs und Lieder von Girmante Veitkute. Na, wenn das kein Ansporn ist, noch mehr von dieser Musik zu hören. Sie hören die Baltische Stunde. Die Sendung für Estnisches, Lettisches und Litauisches auf Radio Weser TV. Es gibt ein neues Buch aus Lettland in deutsche Sprache übersetzt vorzustellen hier in der Baltischen Stunde. Es heißt Jelgava 94. Der Autor heißt Janis Jonevs und es ist aus dem Lettischen übersetzt von Bettina Bergmann, erschienen bei Parasitenpresse Köln und hat 330 Seiten im Handel zu bekommen für 18 Euro. Es ist wahrscheinlich nicht übertrieben, dieses Buch als Kultbuch zu bezeichnen, allerdings nur aus lettischer Sicht. Eigentlich ein Buch für Menschen, die wissen oder schon mal gesehen haben, wie Alltagsleben von jungen Leuten in einer mittelgroßen lettischen Stadt wie Jelgava ablaufen könnte. Jelgava, zu historischen Zeiten eines unabhängigen Herzogtums Kurland, noch Mitau genannt, die Deutschen und auch die Esten nennen die Stadt so. Im Oktober 1944, beim Vormarsch der Roten Armee, wurden etwa 90% aller bestehenden Gebäude in dieser Stadt zerstört. Also die heutige Architektur lässt hier niemand mehr von alten Zeiten träumen. Einzig ein paar wenige alte Kirchen sind noch erhalten und das nach Plänen von Bartolomeo Francesco Rastrelli gebaute geräumige Schloss an der Brücke über den Fluss Lielupe. Das von einem Park umgebene Schloss beherbergt sowohl Gräber von kurländischen Herzögen wie zuletzt auch die lettische landwirtschaftliche Universität. Ja, Wohnblocks sind nach dem Krieg so viele neu gebaut worden in diesem Jelgava. Buchautor Janis Jonevs bezeichnet das wieder aufgebaute so: fünfstöckige Häuser, Gefängnisse, Lagerhäuser. Hier konnten einem keine Ideen kommen, zitiert Jonevs einen lettischen Komponisten. Kann sein, dass es hier günstiger war, eine Wohnung zu bekommen, günstiger als in der Hauptstadt Riga vielleicht. Einige Neubauhäuser werden hier Hühnerställe genannt. Das sagt wohl alles. Immerhin gibt es eine Zugverbindung. Jelgava-Riga in 50 Minuten. Seit ein paar Jahren schaffen es inzwischen neue Züge sogar in 40 Minuten. Von morgens um 5 bis abends um 11:30 ist das Pendeln in die Hauptstadt kein Problem. Sofern man sich ordnungsgemäß Tickets kauft. Janis und seine Freunde werden oft vom Schaffner aus diesem Zug geworfen. Aus nichtigem Grund, wie er schreibt. Sie hatten einfach keine Tickets. Seit 1972 ist die Strecke zweigleisig und passiert kurz vor Jelgava zwei industriell wichtige Haltestellen. Die Chemiestadt Urleine. Nach Jonevs Worten wurden von hier die Drogenabhängigen von Jelgava versorgt und die Zuckerfabrik Jelgava, deren Zuckerpakete damals in jedem lettischen Haushalt standen. Die Fabrik wurde 2006 nach 80 Jahren, genau wie die gesamte lettische Zuckerproduktion, stillgelegt. 1994 aber, dem Jahr, in dem die vorliegende Geschichte spielt, war beides noch Arbeitgeber für viele Menschen. Heute hat Jelgava 60.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Janis Jonevs beschreibt Jelgava wie folgt. Die Sonne ging hinter den neunstöckigen Häusern unter, hinter den leeren Ruinen des Hochzeitshauses, hinter dem irrsinnigen Turm der St. Anna-Kirche. Und weiter. Die Ebene von Semgale ist flach und schrecklich. Nirgendwo könnte man sich verstecken. Es gibt kein Entkommen. Ich würde ergänzen, Kenntnisse über Jelgava können bei der Lektüre dieses Buches nicht schaden. Manche der hier genannten Bezeichnungen für einzelne Ortsteile kennen wohlmöglich nur die Jelgavnieki, also die Einwohner der Stadt. Janis, in besonderen Situationen auch Janka genannt, geboren in dem Jahr, als John Lennon ermordet wurde, will kein Spießer sein, gehört anfangs nicht zu den Langhaarigen, träumt vom Gitarrespielen, hat Angst vor Hunden, raucht heimlich in Hinterhöfen, liest nicht mehr Ivanhoe, sondern zitiert Kafka, Oscar Wilde und Bulgakov, Albert Camus und den Fänger im Roggen von Salinger. Er wohnt bei seinen Eltern am nördlichen Stadtrand von Jelgava. Dass Janis eine Brille trägt, merken wir erst nach 105 Leseseiten. Er geht auch in die Kirche, Das wird mitten im Buch ganz nebenbei erwähnt, denn er erkennt einen Bekannten als Messdiener. Also ist die Familie offenbar auch katholisch. Janis liest auch lettische Literatur, beschreibt sogar die Inhalte. Allerdings ist hier im Buch der Name eines der genannten Autoren falsch wiedergegeben. Ja, so ist das mit den dokumentarischen Inhalten. Orientiert an den Tatsachen stellen wir hier fest, das kann nicht Andis Purinsch sein, wohl aber Andris. Ein R hinzugefügt und auch wir verstehen, was gemeint ist. Auch ein tschechischer Autor wird uns hier vorgestellt. Radek John, inzwischen als Politiker bekannt, schrieb 1986 ein Buch über einen jungen Drogensüchtigen. Janis aber fürchtet sich vor Hunden genauso wie vor Zigeunern, wobei der Herausgeber der deutschen Ausgabe extra noch eine Erklärung anfügt, warum hier die Bezeichnung Zigeuner verwendet wird. Später will Janis eine Band gründen, aber wichtiger ist zunächst mal, wie man in die wichtigen Clubs reinkommt. Dort, wo es Wachleute gibt und nur wenige Möglichkeiten, auch das Eintrittsgeld noch zu sparen. Janis flüchtet sich in seine Musik, deren Klang viele unerträglich finden. Denn außerhalb dieser speziellen Musikszene besteht immer die Möglichkeit, als stotternde Brillenschlange, über die alle lachen, bezeichnet zu werden. Janis Jonevs Jelga war 94. Für Janis wird der Wald von Bikernieki zu einem wichtigen Ort. Die Deutschen, Lettland Interessierten werden davon aus ganz anderem Grunde vielleicht schon mal gehört haben. Denn dort wurden zur Zeit der Nazi-Besetzung tausende Juden ermordet. Heute ist dort eine Holocaust-Gedenkstätte zu finden. In der Geschichte dieses Buches aber ist hier dieser Wald korrekt beschrieben, zu erreichen mit Bus Nummer 18. Hier werden privat aufgenommene Musikkassetten getauscht, von privat zu privat natürlich. Nach einigem Suchen findet auch Janis die richtige Stelle. Im Metallerwald, so heißt es hier. Und hier trifft er Toms Sinisters, vor dem er den größten Respekt hat, der über ein geradezu enzyklopädisches Wissen zu verfügen scheint. Auch in diesem Fall lässt sich eine Figur von Jonjevs im richtigen Leben leicht wiederfinden. In Lettland wurde er später als DJ Sinisters bekannt. Zurück zum Buch. Dazugehören ist also wichtig für Janis. Jede Woche mit einer leeren Musikkassette nach Riga fahren und mit neuen Aufnahmen zurückkommen. In dieser Welt der Kenner von Doom, Trash und Death Metal jemand zu sein und anerkannt zu werden. Sich langsam die Haare länger wachsen zu lassen, bloß kein Popper sein. Wegzukommen von Orten, die Narkotne heißen, also Zukunft, die aber eher an die trostlose Vergangenheit erinnern, wo Kolchosen und Kombinate gegründet wurden und ein Dorf drumherum. Schüler, die sich nach etwas sehnen, trinken und viel Musik hören. So eine Formulierung, die das Hauptthema dieses Buches zu definieren scheint. Aber mit ihrem Musikgeschmack kommen Janis und seine Freunde, sobald sie sich dazu bekennen, auch als Anhalter nicht weit. Wer schicke Autos besitzt, hört hier offenbar Beethoven und Brahms. Autor Janis Jonevs lässt natürlich viel Autobiografisches in seine Geschichte einfließen. So genau, wie er alles andere beschreibt, wird er wohl nicht ausgerechnet diesen Teil erfunden haben. Der Vater wird hier so beschrieben. Er stammt aus Latgale, schaut dauernd Sport im TV, offenbar auch mit großer Lautstärke. Das stört Sohn Janis allerdings nicht beim gleichfalls lauten Musikhören. Mama, gekennzeichnet als noch immer eine Schönheit, stört beim Fernsehen und beim Musikhören, indem sie die Männer zum Essen ruft. Auf den ersten Blick also eine sehr traditionelle Rollenverteilung. Mama ist fürs Kochen zuständig, vor allem offenbar für Pfannkuchen verschiedenster Art, aus der Sicht von Sohn Janis. Und wenn Mama weg ist, gibt es im Kühlschrank Frikadellen. Die Mutter drängt Janis, viele Pfannkuchen zu essen. Er nimmt es als Zeichen dafür, dass die Mutter nicht weiß, wie er sich fühlt. »Ich will deine guten Dinge des Lebens nicht«, heißt es. Von seiner Mama weiß er immerhin, dass sie in ihrer Jugend nicht hören wollte, auf den Befehl der Lehrerin über Stalins Tod zu weinen. Und Mama kauft ihm eine Gitarre, in der Hoffnung, seine wachsende Ruhelosigkeit in zivilisierte Bahnen zu lenken. Mama nimmt eine Liste zum Kleiderspendeladen mit, welche T-Shirts mit Bandnamen Janis gut findet. Und trotz aller Gegensätze der Gefühle, die starke Bindung an die Mutter spielt auch eine besondere Rolle für den Verlauf dieser Geschichte. Ein anderes Thema sind natürlich die Mädchen. Da versucht es Janis zu Anfang mit Sprüchen. »Mädchen mögen Trinker«, ein Zitat angeblich vom lettischen Schriftsteller Rudolf Blaumannes. Oder für den Fall, dass die Mädchen die mutigen Jungs mögen, »Tod gegen Bier tauschen«, angeblich ein Spruch von Eduard Swedenbaums. Aktion in dieser Richtung sieht dann aber doch ganz anders aus. Fast widerwillig erduldet der 14-jährige Janis die plumpen Kontaktversuche der 18-jährigen Eva, die auch als Zeichenlehrerin arbeitet. Ich hatte schon lange genug gelebt, um zu verstehen, dass ich den Mädchen nicht gefiel, meint er. Die Romanfigur nimmt lieber Liedzeilen aus den verehrten Musikbands als Leitsatz, etwa »Nothing can stop me now«, »Nichts kann mich aufhalten«. Aber die Realität ist weit weg davon. Wichtig wäre natürlich, dass ein Mädchen auch denselben Musikgeschmack hat. Beim Headbangen der Metal-Fans dagegen spielen Mädchen dann gar keine Rolle mehr. Die Welt der halbstarken Jungs, die zumindest in der Kenntnis von Musikbands ganz fachkundig wirken wollen, stellt Janis Jonevs sehr ausführlich vor. Manchmal so detailreich, dass Leserinnen und Leser das Gefühl haben könnten, er habe sich vorher eine Liste von Bands und Musikern gemacht, die er alle irgendwie im Buch unterbringen wollte. Metal-Fans werden das vielleicht mit Interesse lesen. Auf andere könnte es auch ermüdend wirken. Da kommt die genauere Zeichnung von Romanfiguren zu kurz. Sie gleiten fast schattenhaft vorbei, als würden wir uns mit Janis in einer schummrigen Disco in Jelgava befinden. Namen sind wie Schall und Rauch. Da ist es von Vorteil, Zombie oder Nave, also tot, genannt zu werden. Manche Kommunikationsformen, wenn wir sie denn so nennen wollen, muss Janis erst lernen. Loser genannt zu werden, ist im Jelgava des Jahres 1994 nichts Herabsetzendes, sondern eher eine Ehre. Auch das ursprünglich aus dem US-Sport bekannte Abklatschen mit High Five ist schon in Mode. Es findet sich übrigens im Buch auch ein Hinweis, der nützlich sein könnte für Deutsche, die ein Nachlassen der angeblich deutschen Tugenden beklagen. Zitat: Wir trafen uns pünktlich, so wie es üblich war, als es noch keine Mobiltelefone gab. Janis Jonevs Jelgava 94. In manchen Rezensionen dieses Buches in der deutschen Presse wird das ganze Buch als witzige Coming-of-Age-Geschichte bezeichnet. Aber stimmt das? Das würde ja heißen, die Geschichte vom Erwachsenwerden. Aber so viel Anspruch hat das Buch eigentlich nicht. Dazu sind alle auftauchenden Figuren zu wenig entwickelt, es ist eigentlich zu wenig für einen Roman und es entwickelt sich über die Trinker- und wilde Partys-Geschichte nicht wirklich hinaus. Wer möchte sich schon minutengenau daran erinnern, was er als 14-Jähriger besoffen in einer Disco so im Einzelnen alles angestellt hat? Oder was man alles auf die Schulbank gekritzelt hat? Hier wird es genau beschrieben. Am Ende des Buches ist noch niemand erwachsen geworden, aber der Autor gibt der Geschichte einen plötzlichen Schub und macht einfach bei der Party zu seinem 30. Geburtstag weiter. Irgendwann ist die Geschichte der Trinkgelage und Freiluftkonzerte einfach zu Ende erzählt und die Frage, wie habe ich eigentlich damals den Weg nach Hause wiedergefunden, schon in mehrfachen Varianten geschildert. Dieser dritte Teil nimmt dann endgültig einen rückblickenden Ton an. Oder anders gesagt, wer inmitten des Flusses der Zeit lebt, erlebt sie als lang und ausgedehnt. Im Rückblick wirkt alles nur wie eine schnelle Aneinanderreihung wechselnder Modeerscheinungen. Es fühlt sich an wie die Party von gestern. Wir könnten ja von einem guten Roman jetzt nochmal einen Spannungsbogen erwarten, etwas Überraschendes oder die Auflösung unklarer Verhältnisse und Gedanken. Stattdessen gibt es hier nur Aufklärung über Missverständnisse, die älter gewordene mit müdem Lächeln geradestellen. Diese letzten 50 Seiten wirken ein wenig wie die Suche nach der Vollständigkeit. Da werden bisher unerwähnt gebliebene lettische Musiker nochmal in den Fokus geschoben und Janis bemüht sich erfolgreich zu beweisen, dass er sich nicht nur an die billigen Schnäpse seiner Jugend, also der ausklingenden Sowjetzeit, erinnert, sondern inzwischen bekannte westliche Marken konsumiert und auch Weine für über 100 Euro in seiner Bar stehen hat. Und als der gealterte Janis sich noch einmal aufmacht, ein Musikfestival zu besuchen, stellt er fest, dass die jungen Leute von heute sozusagen alle ungewöhnliche Vornamen haben und brav Martini trinken. Neue Moden in einer neuen Zeit. Im Buch tauchen übrigens mehrfach Palmen auf. Jedenfalls werden irgendwelche Pflanzen so genannt. Da in Lettland keine Palmen wachsen, nehme ich einfach an, dass der Autor sich einfach für Pflanzen wenig interessiert. Dagegen werden die reihenweise eingebauten Bandnamen und Musikstücke immer exakt benannt. So als ob Jonjevs nach 3 Takten jeden Song zuverlässig erkennen würde. Ist diese Story von Janis in Jelgava dokumentarisch? Sicherlich, in vielen Punkten spiegelt es sehr gut eine gewisse Szene und auch eine gewisse Atmosphäre in den für Lettland sehr wilden 1990ern. Versteckte Tauschbörsen für Musikkassetten, Treffpunkte im Wald auf Kassetten überspielte Alben, eine Fanszene für jegliche Art von Musik, Streetball-Spielen am Kulturhaus. Das alles gab es sicherlich in Jelgava. Aber es ist eben auch nicht mehr als der Versuch, eine Jugendszene zu schildern, deren Zeit sehr schnell verging. Eine besondere Szene spielt sich südlich von Jelgava am Fluss Svete ab. Aber die Erlebniswelt dieses Janis, außerhalb der geradezu enzyklopädischen Zitate von Bandnamen dieser Zeit, die Welt von Janis ist sehr begrenzt. Und Jonjevs erfindet wenig dazu. Hier werden eben keine Märchen erzählt. Wenn hier Markennamen verschiedener Sorten Alkohol genannt werden, alles genau so gemeint und gewesen. Erfinderisch wird der Autor Janis Jonjevs aber, wenn er vermeintlich von einer Geschichte des lettischen Metal erzählt oder von dem angeblichen Szenetreff, der hier Kramene genannt wird. Ein Ort gleichen Namens gab es nachweislich in Riga. Aber auch nur dort. Daran erinnern sich sicher viele. Jelgava aufgewertet durch Dinge, an die sich eben viele Lettinnen und Letten erinnern können, die Anfang der 1990er Jahre ihre Jugend durchlebten. Eine jelgavisierte Geschichte, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn wir dokumentarische Fakten suchen, können wir in den Archiven ein Zitat des Polizeichefs von Jelgava lesen, der über die Kriminalität in seiner Stadt in einem Zeitungsinterview rückblickend Folgendes sagte. Das Problem des Alkoholismus war in der Stadt sehr akut. Von 70.000 Einwohnern landeten jedes Jahr 3.000 in einer Reha-Einrichtung, durchschnittlich 16 jeden Tag. Und auch der im Buch erwähnte Massenausbruch aus dem Gefängnis in Jelgava war eine Tatsache. Das alles spiegelt dieses Buch und so wird uns wenigstens klar, warum es in Lettland so viel gelesen und gekauft wurde. Ich komme also zurück auf die Bezeichnung als Kultbuch. Für Autor Janis Jonjevs, der übrigens zwischendurch sein Geld als Werbetexter verdient, war es 2013 das erste Buch. Es erhielt zunächst den Preis für das beste literarische Debüt in Lettland und dann gleich noch den Literaturpreis der Europäischen Union hintendrauf. Das erzeugte internationale Aufmerksamkeit und die Übersetzung in verschiedene andere Sprachen. Die englische Ausgabe lässt übrigens den Städtenamen Jelgava ganz weg und nennt das Buch einfach Untergang 94. Auf Französisch heißt es einfach Metal. Und in Norwegisch verdammte 94. 2019 wurde das Buch fürs Kino verfilmt und ich muss sagen, ich habe diesen Film auch schon gesehen. Er nimmt Motive des Buches auf ganz eindrucksvolle Art und Weise auf, sodass ich sagen würde, ganz unabhängig vom Buch ist der Film auch sehenswert. Und für die vielen Musikbands, die hier im Buch in übergroßer Anzahl immer wieder genannt werden, ist inzwischen auch etwas getan worden. Es wurde ein eigenes Album herausgegeben mit dem Titel Auswahl Jelgavas alternativer Musik 1991 bis 2017. Hier finden sich 46 Stücke verschiedener lokaler Bands versammelt, Die Herausgeber nehmen Bezug auf Janis Jonevs Buch und hoffen wohl, dass auch die Musikliebhaber und Raritätensammler noch ein Ohr frei haben für dieses Produkt. So möchte ich schließen mit den Worten der lettischen Dichterin Aspasia, die hier im Buch auf Seite 174 zitiert werden. Sollte trotz der ausschweifenden Versuche von Janis Jonevs uns hier die Welt des Doom, Trash und Death Metal nahezubringen, sollte jemand nach Lektüre dieses Buches noch Nachholbedürfnis haben, so sagte Aspasia: Weine nicht, mein Sohn, sei still, ich werde dir etwas Schönes erzählen. Wir spannen den Kater vor unseren Wagen und fahren hinauf zum Mond. Und vielleicht lesen wir dann dieses Buch ein zweites Mal. Die Rede war vom Buch von Janis Jonevs, Jelga war 94, aus dem Lettischen übersetzt von Bettina Bergmann, erschienen bei Parasitenpresse in Köln, ein Buch von 330 Seiten, im Handel zu bekommen für 18 Euro. Baltische Stunde. Die Sendung für Estnisches, Lettisches und Litauisches auf Radio Weser TV. Ja, Dainer Salane mal wieder zu Gast in der Baltischen Stunde. Es ist lange her. Ich glaube, es war zu Anfangszeiten. Wer sich da noch erinnert, wir haben ja schon im Jahr 2000 angefangen mit der Baltischen Stunde und irgendwo in den ersten Sendungen war Dainer mal zu Gast. Und jetzt möchte ich aber eigentlich ganz woanders anfangen. Und zwar zunächst erinnert mich das Treffen mit dir erstmal an unsere schöne Ausstellung im Rathaus vom Arbeitskreis Bremer Archive, was wir vor 2 Jahren gemacht haben. Und da hatten wir zum Thema die Demonstrationen zur Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegungen, kann man ja sagen, von allen 3 baltischen Staaten, was in Bremen 1990 und 1991 stattfand. Und da bist du abgebildet als junges Mädchen. Über diese ganze Zeit wollte ich nicht reden, ich will es nur kurz erklären, dass du nämlich deshalb so gut Deutsch sprichst, weil du natürlich in Bremen sozusagen groß geworden bist. Aber falls du nicht über diesen Moment und andere Erinnerungen reden möchtest, mich interessiert im Moment viel mehr, wo du im Moment wohnst. Kannst du das mal beschreiben, wo du jetzt in Lettland gelandet bist?
Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich gebürtige Bremerin bin, weil ich hier in Aachen geboren bin, aber in Bremen aufgewachsen. Aber ich wohne jetzt schon seit 1994 in Lettland, in Riga, und habe da studiert und arbeite dort und mein ganzes Erwachsenenleben ist dort in Lettland. Mhm. Und was ich mein ganzes Leben gemacht habe, ich arbeite im Kulturbereich, ich habe 5 Jahre in der lettischen Oper gearbeitet als Produzentin, dann viele andere kulturellen Projekte, und jetzt das Wichtigste, was ich selber habe, ist Lauska. Das ist ein Verlag, und der traditionelle Musik herausgibt und auch ein Festival organisiert und auch viele andere Workshops und Konzerte und sowas veranstaltet.
Genau, da haben wir mehrfach schon Werbung für gemacht, oder zumindest hast du uns teilweise die CDs, die Alben zur Verfügung gestellt, also können wir die Musik vorstellen. Viele Gruppen, die sonst vielleicht gar kein anderes oder nur ein einziges Album gemacht haben, die kommen bei Lauska raus, auch mit der schönen Compilation Sviers, also Butter heißt es, glaube ich. Ne? Alles in Butter ist normalerweise in Lettisch nicht dasselbe wie in Deutsch, aber es ist so ein Slogan, unter dem ja immer wieder eine Sammlung neuester Folk-Stücke und Bands rausbringt. Gut, aber ich meinte jetzt eigentlich die zweifache Adresse von Lauska. Einerseits in Riga, also könnte man fast sagen, ein bremisches Partnerschaftsprojekt, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt reden wir mal darüber, was in Riga so passiert. Andererseits, du wohnst aber nicht nur in Riga, ne?
Ja, also ich habe auch ein Landgut, also meine Familie, und wir haben da ein Saunahäuschen, und wir während der Pandemie, als wir da wirklich dann dort wohnen konnten, Vollzeit, also 1,5 Jahre haben wir da gewohnt, konnten wir uns auch nicht lassen und haben auch dort Konzerte veranstaltet und so. Das wird schon auch schon zu einem kulturellen Ort, so, wo Sachen passieren.
Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Also ich kenne den Ort einigermaßen, aber das ist doch ziemlich weit weg von Riga.
Das ist bei Cēsis, das ist so nicht mal 100 Kilometer, aber das ist so üblich in Lettland. Also jeder, Letten wohnen gerne auf dem Lande, aber viele arbeiten natürlich in der Stadt, meistens in Riga. Aber jeder sehnt sich nach dem Lande und will an die zurück zur Natur und will seinen Garten haben und will seine Kartoffeln anpflanzen, auch wenn es nur ein paar Reihen sind und so. Und ja, das haben wir jetzt auch. Wir haben uns ein Stück Land gekauft und sind jedes Wochenende da und pflegen den Garten. Und was wichtig ist auch, wir haben uns ein Saunahäuschen dort gebaut und dann gehen wir jedes Wochenende in die Sauna. Und das ist sehr, sehr typisch für Letten, was man am Wochenende so macht. Man fährt aufs Land, wenn es nur möglich ist. Entweder hat man eine Oma auf dem Lande oder sein eigenes Gut irgendwo.
Und zwar eben, du hast es ja gut beschrieben, nicht so wie Deutsche aufs Land fahren. Also wenn Deutsche aufs Land fahren, nehmen sie ein dickes Auto, fahren bis kurz vor den Strand, gehen dann in den Café, bestellen sich irgendwas und genießen die Aussicht. Das ist das Landleben. Aber Letten sozusagen leben ein paar Tage auf Land, würde ich mal vermuten. Und eben auch nicht in der Nähe von Serviceleistungen sozusagen. Also da, wo du wohnst, ist eben auch nicht gerade, sagen wir, ist überhaupt, wo kaufst du ein? Baust du alles selber hinterm Haus an oder wie geht das?
Ja, also zum Laden müssen wir fahren. Das ist schon mehrere Kilometer weg. Mhm. Und aber wir, da wir ja die ganze Zeit in Verbindung mit Riga sind, oder man kann auch nach Cesis fahren und einkaufen, das ist kein Problem. Mhm. Und
auch im Winter nicht, also weil es gibt ja nicht so tolle Asphaltstraßen, die immer geräumt werden.
Die Straßen, das ist ein Problem, das muss ich zugeben. Und aber wenn das wirklich zugeschneit ist und oder sehr glatt ist, dann bleibt man eben auf einmal ein paar Tage da und fährt einfach nicht weg. So, ja. So ist das eben. Man muss einfach ein bisschen anders denken und planen auch und das mit in Bezug ziehen. Also,
gibt es da Internet?
Ja. Internet gibt es in Lettland überall und wir haben unseren Modem dabei und mhm. auch jetzt, als alles geschlossen war, wir hatten unser Modem und unser Internet und konnten von zu Hause arbeiten und dann kannst du in der Scheune sitzen und am Computer sitzen.
Also das stellen wir dann nochmal fest. Es gibt so viele schöne Geschichten über deutsche Unternehmer auf dem Dorf, die dann irgendwo, keine Ahnung, vor der laufenden Fernsehkamera zeigen, wie langsam das Internet läuft oder gar nicht läuft oder dass sie irgendwo an den höchsten Punkt des Ortes gehen, um irgendwie einen Empfang zu haben im Handy oder so. Das ist dann bei euch dann, obwohl es ganz abgelegen ist, kein Problem.
Es gibt einige tiefer gelegene Stellen, wo vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten sind, aber sonst kann man überall, also diese Türme gibt es überall, die stören sogar in der Landschaft manchmal, diese Empfangstürme von den Mobil, wie heißt das?
Netzwerken,
ja. Aber man muss sich dann das Richtige aussuchen, was am nächsten ist und dann, wir hatten auch, mussten auch ein bisschen das ändern und wir haben eine Antenne auch im Baum hängen, die den Empfang dann verbessert. Aber wir können Filme gucken und wir haben kein Problem mit dem Internet hier. Ja.
Cavolo e lima. Funkstellers burst, oikalėdė Funkstellers burst. Mergelas rinka kvartų pusdėje, oikalėdė kvartų pusdėje, oikalėdė kvartų pusdėje, oikalėdė kvartų pusdėje, kvartų pusdėje.
Baltische Stunde. Estland, Lettland, Litauen. Ganz exklusiv für Ihre Ohren. Und das ist Familienleben, was du da hast, ne? Mann und Kind und, weiß ich nicht, Tiere glaube ich auch noch.
Nee, Tiere habe ich nicht. Also wir haben, wir haben Nachbarn mit Tieren und deshalb... Wir haben da auch so unseren Bubble gehabt, auch in der Pandemie. Ja. Sie haben zwei Kühe und Hühner und Hunde und Katzen. Und dann haben wir ein Kaninchen und wir kaufen für die ein und wir bekommen dann Eier und Milch von denen. Das ist so eine Kooperation mit denen.
Ja, und du hast einen Letten geheiratet, aber der kommt doch eigentlich auch aus einer ganz anderen Welt sozusagen, oder?
Also er ist geborener Regenser, der ist wirklich so ein Stadtkind gewesen und wirklich in der Altstadt groß geworden. Aber er ist natürlich, er ist in der Sowjetzeit geboren worden und ist ganz anders aufgewachsen, aber wir haben so sehr viele gemeinsame Interessen und haben auch dieses unseren Verlag, unser Label zusammen aufgebaut und jetzt sind wir Lebensgenossen und Kollegen. Also, ja.
Kollegen, okay. Ja. Das ist nett, wenn man das so sagen kann. Also ich habe ein bisschen nach dem Landleben gefragt, weil ich dachte, wenn man sich so speziell um Folkmusik kümmert, also das, was das Volk so auf den Lippen hat und auf den Instrumenten, dass es so eine sehr gute Basis ist, dass man fast Landleben dazu braucht. Oder wie du schon sagst, fast jeder Lette oder jede Lettin kennt das so, teilweise zumindest irgendwie auf dem Land oder Verbindung zum Land zu haben. Ist das nicht ein bisschen so, dass du dann auch denkst, Mensch, guck mal, vieles entspringt aus der Kenntnis dieses Landlebens.
Ja, eigentlich ist das zum Beispiel in den lettischen Volksliedern wird sehr viel über diese Natur beschrieben, zum Beispiel wie die Sonne eine goldene Kugel ist, die da irgendwo in ein Boot abends in ein Boot steigt oder so. Und wenn du den Sonnenuntergang jetzt siehst, wie die hinter den Bäumen versinkt, dann siehst du das, was da gesungen wird. Und das kann man nur vor Ort wirklich in der Natur sehen. Und wir haben jetzt auch ein ganz interessantes Projekt gehabt mit einer Gesangsgruppe. Die haben jahrelang erforscht, wie Lieder aus draußen klingen, Southsayers. Die haben also auch so ein Album herausgegeben, wir haben das Album herausgegeben, das heißt Dabba, in der Natur. Das heißt, wie man in der Natur singt, weil viele Lieder wurden ja draußen gesungen, nicht auf der Bühne oder zu Hause. Oder
von den Kuhhirten oder von Schäfern?
Ja,
oder
genau, da sind die Schäfer, Hirten, Rufe auch und das war ein Kommunikationsmittel. Und wie man von einem Hügel zum anderen ruft und diese Lieder rüberbringt über die Wälder hinüber oder über das Feld. Und das wurde dann auch, das Konzert gab es zweimal bei uns auch auf dem Lande, weil wir haben da so sehr hügeliges Gelände und die haben da sehr richtigen Orte gefunden, wo dann die Akustik so ist und dass die stehen da auf dem Berg. Wir nennen das Berg, das ist eigentlich ein Hügel, und singen. Und wir standen unten, also wirklich so 100 Meter entfernt. Und man konnte jedes Wort verstehen, was die gesungen haben, wenn man den richtigen Ort findet. Und es war ganz spannend. Das war so ein Konzert, wo das Publikum mitging. Und es waren verschiedene Standorte, wo sie dann gesungen haben. Und das Publikum musste mitgehen und dann sich wieder hinstellen und dann hören. Und das war ein ganz anderes Hörerlebnis, als wenn man in ein Konzert geht und einfach Mikrofone sieht und hört.
Ja. Naja, es wird ja auch viel von, also ich kenne eher die Pferdchen, ne, die Kumelin, von denen öfter gesungen wird. Also wenn ich mir vorstelle, die stehen da in der Natur und das Pferdchen äst da an der Lichtung, dann kann man sich auch gut da reinversetzen.
Ja, ganz genau. Und dann hört man auch, wie das original geklungen haben muss. unsere Nachbarn, was wir Nachbarn nennen auf dem Lande, ist, die wohnen dann ein paar Kilometer weiter entfernt. Das sind unsere Nachbarn.
Ja. Bloß nicht so, dass man ins Fenster gucken kann.
Ja, genau. Ja, das ist sehr typisch für Lettland. Wir fühlen uns wohl, wenn unsere Nachbarn 2 Kilometer entfernt sind. Aber dann haben wir sehr gute Beziehungen mit denen. Ja. Und die hatten das gehört. Die wussten nicht, dass bei uns irgendwas los ist. Und die hatten dieses Singen gehört. Und das war ein sehr, sehr besonderes Erlebnis für die auch, so diesen Klang zu hören, dass da nicht irgend so ein Bumsi, so irgendwas verstärkt laute Musik ist, sondern die Stimmen einfach drüber kommen.
Wenn ich jetzt da gesungen hätte, hätte ich mich gleich inspirieren lassen und ein Nachbarlied komponiert.
Sind ja scheu, die Leute. Also
nein, ich meine so, singen, die Nachbarn kamen und darüber kann man wieder singen, dass die Nachbarn kommen.
Ja, das gibt auch solche Lieder, ja, wenn man sich besucht, von Hof zu Hof geht klar.
Klar, ja, gut. Und inzwischen habt ihr euch erweitert, kann man sagen, oder du oder wer auch immer, die Firma Lauska, ich weiß nicht, wie viele Personen dazugehören. Kann man auch mal erwähnen, wie viele Personen sind das, die da arbeiten?
Das ist ein Familienunternehmen, das sind okay. Ich und mein Mann. Ja. Natürlich haben wir Designer und wir haben auch ein Tonstudio, Aufnahmestudio, wo unser Toningenieur arbeitet. Und es sind mehr Leute mit einbezogen, aber diese Projekte schreiben und Gelder finden und alles, das machen wir zu zweit.
Und ein Bauer müsste dabei sein, der die Butter liefert.
Ja, das ist dann unser Nachbar mit den Kühen. Ja. Wir haben auch deren Kühe schon fotografiert, das waren Models und die kamen aufs CD-Cover und die sind sehr, sehr stolz darauf, dass ihre Kühe so Models gewesen sind.
Ja, ja. Aber ich wollte darauf hinaus, inzwischen arbeitet ihr international. Das heißt, man könnte über zwei Dinge erzählen. Erstens, wie ist es, Lettland im Ausland zu repräsentieren? Versteht ein Ausländer überhaupt, was ein Lette singt oder spielt? Ist es sehr anders? Ist es sehr speziell, zum Beispiel wegen der Sprache? Weil ich kenne lettische Musik sehr oft mit Sprache verbunden und dann Musik in anderen Sparten überlegt dann, ach, lass uns Englisch singen oder so. Das geht bei Folkmusik nicht so selbstverständlich. Du hast ja auch von originalen Versionen gesprochen, möglichst traditionell, dass du auch aufzuführen. Und andererseits dann, wenn man im Ausland ist, vielleicht kommt man noch auf ganz andere Ideen, also vielleicht Lettland von außen anzugucken.
Ja, also wir haben sehr oft internationale Projekte. Folk oder World Music ist ja offen. Es gibt verschiedene Traditionen in verschiedenen Ländern und die Musiker treffen sich und wollen zusammenspielen und es entstehen verschiedene Projekte. Und wir haben auch solche Sachen ziemlich oft gehabt und auch in unserem Festival laden wir immer auch internationale Gruppen ein.
Estland, Lettland, Litauen. Wollen Sie mehr wissen und dabei einfach gemütlich zuhören? Die Baltische Stunde ist für Sie da. Alle 4 Wochen auf Radio Weser TV und auch im Internet.
Radio Weser TV auf UKW 92,5 oder im Internet www.radioweser.tv.